So. Darf ich das hier hinstellen?
Oder hier nehmen? Ja,
das passt. Ja, ist gut. Gut.
Also, super. Habt ihr alles wieder gefunden? Schön, dass ihr wieder da seid. Wenn noch jemand Stühle braucht, haben wir hier noch mehr, also es muss niemand stehen. Genau, jetzt noch zwei kleine Informationen, bevor ich dann Ines Polkamp ankündigen darf. Ihr habt in euren Unterlagen, die ihr am Anfang bekommen habt, dieses Büchlein mit den Schlüsselanhängern. Dort habt ihr Evaluationskarten auf der hintersten Seite. Und wir wären euch natürlich sehr, sehr dankbar, wenn ihr eure Meinung auch noch schriftlich abgeben würdet, damit wir das auch verbessern können, eben für die Romandie zum Beispiel. Und hinten im Saal, dort wo ihr die Anmeldung gemacht habt, kann man dann die reinschmeißen in einen Briefkasten. Also das wäre super nett, wenn ihr das noch machen würdet, bevor ihr geht. Plus, es hat hinten beim Eingang auch noch Bestätigungszettel für diese Weiterbildung, wo man seinen Namen eintragen kann, damit man eine Bestätigung hat, dass man zu diesem Thema eine Weiterbildung besucht hat. Die kann man auch beim Heimgehen mitnehmen. Jetzt sind wir noch nicht am Schluss, sondern ich darf noch einmal einen Höhepunkt ankündigen, nämlich Ines Polkamp, sie ist aus Deutschland hierher gekommen und ich darf jetzt ihr das Mikrofon übergeben und wünsche euch viel Spaß beim Referat von ihr.
Dankeschön.
So, bin ich einigermaßen hörbar? Ja? Ich danke erstmal den OrganisatorInnen für diese super Organisation und für die Einladung und dass ich hier sein darf. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, nach Bern zum ersten Mal zu reisen und bin total begeistert, so ein interessiertes und wirklich auch großes Publikum an Fachkräften hier zu dem Thema Gender-Heteronormativitätskritik hier zu finden. Also vielen Dank auch für euer Engagement, auch hier zu sein und vielen Dank, dass ich hier sprechen darf. Ich bin von Haus aus Sozialpädagogin und Kriminologin und bin seit Anfang der Nullerjahre oder Ende der 90er Jahre schon in der geschlechtersensiblen, geschlechterreflektierenden, heteronormativitätskritischen Pädagogik und Jugendarbeit unterwegs. Ich habe heute ein bisschen verrückt, werde ich an einem Skript mich entlang arbeiten und zum ersten Mal seit vielen Jahren ohne PowerPoint. Ich bin kein großer Fan davon, dass ich alles immer auf die PowerPoint bringe, insofern wäre es eh nur strukturierend gewesen. Der Titel meines Vortrages jetzt am Ende des Fachtages ist Von Geschichten lernen, heteronormativitätskritische Kinder- und Jugendarbeit. Ich habe gedacht, am Ende des Tages kann ich keinen hochtheoretischen Input mehr geben, sondern ich möchte gerne ein paar Alltagsgeschichten aus meinem Leben und aus meinen Erfahrungen erzählen und ein Stück weit euch mitnehmen auf eine kleine Erfahrungsreise. Das folgende Referat also fokussiert Kernaufgaben und Standards einer Kinder- und Jugendarbeit für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt, die diese auch intersektional in den Blick nimmt. Doch beginnen möchte ich ganz anders. Noch vor kurzem konnten wir sagen, ein schwarzer Präsident in den USA, ein schwuler Bürgermeister in Berlin, in der BRD eine konservative Bundeskanzlerin, die Macht zeigt sich in der Geschlechterwelt bunt und vielfältig. Heute sind die meisten von uns verhaltener. Lange Zeit dachte ich, dass PolitikerInnen mich in ihren heterosexistischen Konservatismus und Rechtspopulismus nicht mehr überraschen können. Doch ich wurde getäuscht. Beatrice von Storch aus der Partei Alternative für Deutschland äußert sich regelmäßig homophob. Wie viele ihrer Parteikolleginnen auch. Ein amtierender US-Präsident rühmt sich damit, er könne alle, Zitat, schönen Frauen küssen. Und für die Schweiz fand ich eine Situation der schwulen Organisation Pink Cross gegen den rechtsradikalen Parteifunktionär Florian Siegner, der sich quasi dafür ausgelassen hatte, dass Homosexuelle wieder geheilt werden müssten. Das wurde auf queer.de berichtet. Die Ablehnung der und der Hass auf Geschlechtergerechtigkeit und Gleichheit, auf Anerkennung von Frauen und queeren Rechten, zeigt sich in zahlreichen politischen, soziokulturellen Sphären und das auch heute. Vielleicht sogar massiver in den letzten Jahren, als ich es vor 10 Jahren noch hätte glauben können. Es werden wieder Stimmen laut, die habe ich lange Zeit nicht für möglich gehalten. in ihrem Ausmaß an Hass und an Wunsch, dass bestimmte Menschen nicht Teil von Gesellschaft sein können. Auch im Angesicht des gestrigen Internationalen Tags zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen stimmen mich diese Hasstiraden und Parolen nachdenklich. Und ich finde, die Themen, die heute hier auf der Agenda waren, sind deshalb so wichtig wie schon lange nicht mehr. Geschlecht spielt also heute noch eine Rolle. Wir leben in einer Kultur der Zweigeschlechtigkeit, wie Carol Hageman-White 1984 bereits pointiert herausstellte. An diese Kultur der Zweigeschlechtigkeit wird trotz aller Sichtbarkeiten der Existenzweisen von mehr als nur zwei Geschlechtern festgehalten. Da Geschlecht sich vor allem für den kapitalistischen Markt besonders gut eignet, verwertet zu werden, wird die Kultur der Zweigeschlechtigkeit dort in den letzten Jahrzehnten massiv genutzt, um im Sinne des Gender-Marketings den Absatz zu steigern. Erinnern möchte ich an das Gender-Marketing bei Parfüm, Spielzeug, Kleidung, Outdoor-Produkten, Outdoor-Zubehör. Eine schöne Anekdote: Ich wollte einen Rucksack kaufen und die Frau hat gesagt, das ist ein Herrenrucksack. Ich so, naja, aber der passt mir halt. Nee, gehen Sie doch bitte in die Lady-Abteilung. Und er sagte, okay, mache ich. Gender-Marketing bei Schuhen, Klassiker. Ich weiß nicht, wer noch von Ihnen einen Plattfuß hat. Ich gehe häufig in die Herrenabteilung, um mir Schuhe zu kaufen. Autos und anderes mehr. Es gibt Autos für Frauen, Autos für Männer. Oder zumindest in der Werbung, wer angesprochen werden will, das Geld dafür auszugeben. Das Überraschungsei in Rosa ist somit zu einem Produkt der Mädchensternchen geworden, obwohl es vorher bereits ein Produkt für alle Geschlechter gab. Die Lego Friends Serie ist ein Geschenk für Mädchen, als Geschenk für Mädchen geeignet, und Babybodies lassen sich häufig ebenfalls eindeutig zu einem Geschlecht sortieren. Dies alles ist kein Zufall, aber auch kein Ausdruck besonderer Geschlechtersensibilität, sondern ein Ausdruck eines zweigeschlechtlichen Gender-Marketings. Traditionen, Werte, das Verständnis von Familie, Rituale und Religionen sind nur weitere Beispiele für signifikante Orte des Geschehens rigoroser Zweigeschlechtlichkeit. Heteronormativität ist in Ergänzung dazu ein Konzept aus der Queer Theory und steht für die Reflexion und die Kritik an hegemonialen Strukturen von Zweigeschlechtlichkeit und Heterosexualität. Wer eben im Workshop war, ich sage gerne, es gibt eine Norm, aber es ist auch eine Art von Tendenz, die allen Kindern und Jugendlichen, allen, die geboren werden, in der Gesellschaft zugewiesen wird. Das heißt, wenn ich mich von Zweigeschlechtlichkeit und Heterosexualität abwende, muss das ein aktiver Prozess des Widerstands, des sich in Kontrast stellend sein, das den Kindern abverlangt wird. Erstmalig wurde der Begriff der Heteronormativität in den 1990er Jahren von Michael Warner in seiner Einleitung zum Heft Fear of a Queer Planet genutzt. Zwar steht der Begriff in einer Tradition von zahlreichen anderen, wie zum Beispiel Adrienne Rich, 1980 der Begriff der Zwangsheterosexualität, 1981 Judith Butler mit ihrer heterosexuellen Matrix und weitere Vorläufer, zu denen auch sicherlich das Sex-Gender-System von Gail Rubin von 1975 gehört. Heteronormativität ist meines Erachtens eine notwendige Erweiterung dieser Verkürzung des Sex-Gender-Systems, was gerne in der geschlechtersensiblen Pädagogik noch zur Grundlage genommen wird. Das Konzept der Heteronormativität also fokussiert Geschlecht und Sexualität, und das ist eben auch das Besondere, nicht das eine ohne das andere zu denken, sondern beides zusammen mit in den Blick zu nehmen. Es verweist auf eine geschlechtlich dominierende Struktur der sozialen Kategorien von Geschlecht und Sexualität, mit der sich alle auseinandersetzen müssen. Nicht nur jene, für die die Eindeutigkeit von Geschlecht oder die Eindeutigkeit einer Hetero- oder Homosexualität nicht in Frage kommt. Doch wo so viel Ressentiment und Tradition ist und wo kapitalistisch kluge Verkaufsstrategien in Gender-Marketing walten, die an einer Sehnsucht an Eindeutigkeit übrigens ansetzen, ist auch längst etwas im Gange, was sich nicht mehr aufhalten lässt. Die zunehmende Sichtbarkeit von geschlechtlicher und sexueller Vielfalt, die zunehmende Diskussion um Anerkennung sind, nicht nur in der Kinder- und Jugendarbeit, auch im außerschulischen Bildungsbereich offensichtlich. In der Kulturindustrie ebenso, wo mehrere Akteurinnen mittlerweile finden, die sich nicht mehr geschlechtlich oder sexuell eindeutig definieren müssen und sich zeigen können. Rechtlich ist in der BRD seit 2011 verboten, dass transsexuelle Personen sich sterilisieren, kastrieren lassen müssen, um ihren Personenstand geschlechtlich angleichen zu können. Im August 2018 verabschiedete das bundesdeutsche Kabinett die Möglichkeit eines dritten Geschlechts, allerdings nur für intersexuell geborene Menschen, klassifiziert von MedizinerInnen. Wenn ich richtig informiert bin, so ist in der Schweiz die Anerkennung eines dritten Geschlechts durchaus auch in der Diskussion, aber auch eben noch nicht umgesetzt. Das heißt, auch in der Schweiz bin ich den Publikationen, die ich gelesen habe in der Vorbereitung, Glauben schenken kann, mehren sich die Stimmung, auch der Anerkennung von vielen Geschlechtern auch umgesetzt. Alle anderen Gruppen geschlechtlicher Nonkonformität bleiben bislang davon ausgeschlossen, also außerhalb von Intersexualität und Trans. Aber es wird diskutiert, es wird verhandelt, es wird in der Öffentlichkeit ein Diskurs um geschlechtliche und sexuelle Vielfalt hergestellt. Und mit dieser Aussicht bin ich beruhigter, ich bin bewegt, ich freue mich, dass was passiert, ich freue mich, dass Fachtagungen wie diese stattfinden und ich freue mich auch, dass es anscheinend doch viele gibt, die sich für Heteronormativitätskritik interessieren. Oder täuscht man Eindruck? Mit diesen Ideen und Entwicklungen gestärkt fahre ich, und jetzt kommt eine kleine Geschichte aus meinem Leben, an einem ganz normalen Freitagnachmittag im Herbst in eine Sporthalle in Bremen. Also letzte Woche war ich beim Fußballtraining und ich war Zuschauerin. Trainiert haben ganz kleine Kinder. Die sind 4 bis 6 Jahre alt, vermute ich. Ich sitze auf der Bank auf der Seite und lächle zufrieden die Kinder an. Die meisten sind im Werder Bremen Trikot und mit Fußballstuhlen ausgestattet. Sie stürmen in die Halle, es wird viel gelacht, die Stimmung ist wahnsinnig gut. Einige der kleinen Kinder haben bereits viele Kunststücke drauf. Bei Fouls kopieren sie die Profis, sie werfen sich auf den Boden, sie schmeißen die Arme hoch, sie haben ein schmerzverzerrtes Gesicht. Erst wenn der Trainer ruft, aufstehen, stehen sie wieder auf, als wäre nichts passiert. Manche haben einen Namen, sie haben einen spanischen, albanischen, persischen, serbo-kroatischen, deutschen oder syrischen Familienkontext, vermute ich zumindest als Zuschauerin. Und irgendwann setze ich, vielleicht aus Gewohnheit, meine Genderbrille auf. Ich fange an, heteronormativitätskritisch die Szenerie zu beobachten. Welches Geschlecht haben die Kinder eigentlich? Meine Beobachtung, fast alle, bis auf 3 Kinder, haben einen männlichen Vornamen. Davon sind mindestens 14 im kompletten Fußballtrikots ausgestattet und von allen zeigen mindestens 8 Kinder Körperposen und Gestiken von Fußballspielern, Profifußballspielern und Spielerinnen möglicherweise. Gesten der Freude sind das, der Ablehnung und des Schmerzes. Viele der Posen sind, das merke ich im Laufe des Zuschauens, von den realen Gefühlen losgekoppelt. Sie sind kopiert. Sie sind einstudiert und wirken theatralisch. Gerade die Gefühle um Schmerz und Verletzung. Die Kinder bleiben eben liegen, werfen die Hände über den Kopf zusammen, schmeißen sich hin, halten das Knie und nebenbei entspinnt sich mit einem zusehenden Vater ein Gespräch über das Mackerverhalten von, Zitat, arabischen Kindern beim Fußball. Und eine junge Mutter trägt lächelnd ihr Baby im Maxi-Cosi an uns vorbei. Sie lächelt. Währenddessen entschließt sich der Spielertrainer mittleren Alters, seine Lust auf Fußball freien Lauf zu lassen und so stürmt er für die Kinder und Zuschauerinnen plötzlich und unerwartet mit aufs Spielfeld und fängt an mitzuspielen. Er beginnt Kommandos zu schreien, die Kinder zu loben, zu schimpfen und selbst über kleine Kinder theatralisch zu fallen. Alle lachen, das ist lustig. Zwischendurch weint ab und an ein Kind. Aber das setzt sich dann am Rand in Mamas Arme und begibt sich in Mamas Arme. Und der Trainer kommt nachher und fragt, alles klar? Das Kind nickt tapfer. Nächstes Mal wieder dabei. Das Kind schluckt die Tränen runter und nickt. Und ganz leise sagt es nachher, hey, du Mama, ich verstehe das Spiel hier gar nicht. Im Hintergrund freut sich das Gewinnerteam. Es hat 4 Tore mehr gemacht und einige Kinder des Siegerteams posen laut vor den anderen. Wir haben gewonnen, ihr seid die Loser. Diese Szene spiegelt einen ganz normalen, heteronormativen Alltag in einer Sporthalle bei einem Fußballtraining wider. Nichts besonders Auffälliges ist passiert. Provokant gefragt, was ist denn daran schlimm, wenn Kinder, vorwiegend vielleicht kleine Jungen, Fußball spielen? Erstmal nichts. In der Freude, an der Begegnung, an der Bewegung ist gar nichts auszusetzen. An dem Miteinander, an dem gemeinsamen Spielen gar nichts auszusetzen. Aber nachdenkenswert finde ich, dass es vermutlich kaum jemandem vor Ort auffällt, an welchen Stellen sich hier eine heteronormative Ordnungsstruktur im Alltag zeigt. Es ist keine Diskriminierung oder Gewalt im größeren Maße passiert, aber eine Ordnungsstruktur ist stabilisiert worden an diesem lustigen, schönen Nachmittag. Die Anzahl der Geschlechter der Kinder, der rassistische Anklang im Elterngespräch, die erprobten männlichen Verhaltensweisen, auch das Unterdrücken nicht erlaubter Gefühle und Unsicherheiten, das Nicht-Ernst-Nehmen von Schmerz und Gefühlen, durchaus auch die Uniformierung in diesem Sport. Das Fehlen von vielen Mädchen, Sternchen und Trainerinnen, Sternchen. Es gab 5 TrainerInnen, davon war eine mit einem weiblichen Vornamen. Und das Fehlen, das völlige Fehlen geschlechtlicher und sexueller Vielfalt vor Ort. Alles Kennzeichen für einen ganz normalen, heteronormativen Alltag. Und was hat das jetzt alles mit Kinder- und Jugendarbeit zu tun? Ganz einfach. Hier ergibt sich für uns Fachkräfte die Denkaufgabe. Wie könnte beispielsweise das Fußballspiel gestaltet werden, sodass es weniger bis gar nicht heteronormativ wirkt? Und weitergedacht, wie können wir alltägliche Situationen, die auch in der Kinder- und Jugendarbeit eine Rolle spielen, so begleiten, dass mehr zu Geschlecht und Sexualität gearbeitet wird, ohne dass der Spaß verloren geht? Spaß und Humor sind nämlich meines Erachtens sehr wichtige Motoren in vielen Stadien der Auseinandersetzung mit Heteronormativitätskritik. Denn es geht nicht darum, Themen humorfrei und nur ernst zu vermitteln, sondern jene Angebote, die in den Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit stattfinden, heteronormativitätskritisch zu überprüfen und sich mit Freude auf das erweiterte Denken und den Ausbau des Angebots einzulassen. Also in dem Ausbau des Angebots durchaus einfach eine Bereicherung für die eigene Einrichtung zu sehen, als keine Gefahr. Habe ich Humor gesagt? Hier kommt, und das hatte ich im Workshop schon angekündigt, die tragikomische Geschichte von 2 Pinguinen für Sie. Diesmal ist es eine Nacherzählung von einem Kinderbuch. 2 Papas für Tango von Edith Schreiber-Wicki und Carola Holland. Ein wunderbares, queeres Kinderbuch. Es ist ein Bilderbuch, welches eine wahre Pinguin-Geschichte erzählt. 2 Pinguine, Roy und Silo, verlieben sich ineinander. Sie sind beide Männchen und werden vom Tierpfleger getrennt, um auf, Zitat, richtige Gedanken zu kommen. Daraufhin hören die Pinguine auf zu essen, denn, Zitat, Kummer ist eine recht gefährliche Krankheit. Dann bekommen die Tierpfleger aber doch Mitleid und setzen sie wieder zusammen, worauf die Pinguine ein Nest bauen und damit anfangen, Steine zu brüten. Aber eines Tages finden die Pfleger ein verlassenes Ei und geben dem Paar zum Brüten. Und aus dem Ei schlüpft Tango, ein kleines Pinguinjunges, das sich zunächst wundert, weil seine Eltern so hüpfen und scheinbar Tango tanzen, was es gekommen ist. Diese Geschichte zeigt humorvoll und ernst die Möglichkeiten der Thematisierung, beispielsweise von Regenbogenfamilien. Die Bilderbuchgeschichte zeigt deutlich, dass das Glück der Pinguine in dieser Geschichte durch das normative Denken der Tierpfleger in Frage gestellt worden wäre, hätten sie nicht eingelenkt. Teilhaben an Glück und Unglück, an Ernst und an Widersprüchen kann so ein Weg sein, sich heteronormativitätskritisch zu nähern. Es braucht immer wieder nicht normativ denkende und handelnde Personen in der gesamten Kinder- und Jugendarbeit. Sie können die ersten Wege aus der Heteronormativität zeigen, für die Kinder und Jugendliche, die lesbisch, schwul leben, trans, intergeschlechtlich sind, ist das überlebensnotwendig. Für alle anderen ist es eine notwendige Auseinandersetzung mit Diskriminierung und Gewalt und Geschlechterverhältnissen in ihrer Kindheit oder in ihrer Adoleszenz. Ich wechsle ein letztes Mal in eine Geschichte. Ich bin mit einem Kollegen für einen Workshop bei den Ultras von einer Bundesligamannschaft in Norddeutschland eingeladen. Nicht Bremen. Die Teilnehmenden und wir treffen uns in einem Kulturzentrum, ähnlich wie wir, bisschen kleiner, für einen heteronormativitätskritischen Workshop. Wir berichten also, ich und mein Kollege, von Geschlechterstereotypen, Spielräumen in der Fankultur und im Profifußball. Wir berichten von dem Fehlen eines homo-geouteten aktiven Profifußballers oder Fußballerin und wir erklären, was Heteronormativität ist. Respekt zwischen allen Geschlechtern und das Eintreten gegen Diskriminierung sind wichtige Interventionen. Wir haben tolle Diskussionen, tollen Austausch. Alle sind sehr, sehr zufrieden und die ganze Gruppe arbeitet selbst reflexiv und wirklich intensiv. Am Ende sagt ein Teilnehmer, das habe er alles gut verstanden und das sei alles sehr wichtig, aber nun frage er sich wirklich, wie denn nun eine respektvolle Ansprache aussehen kann, wenn er, da pausiert er kurz, naja, er sei halt heterosexuell, wenn ein Mädchen oder eine Frau gut finden würde, was er machen könnte. Wir als Team stutzten, weil wir hatten durchaus diese Ebene des Begehrens, des, wie kann ich eigentlich respektvoll aufeinander zugehen, des Miteinanders, auch in der Heterosexualität, auch in anderen Kontexten, auch in queeren Beziehungen, wie das eigentlich aussieht, nicht als Thema gedacht. Und so switchten wir schnell um und wir haben dann zusammen mit der Gruppe erarbeitet, wie kann das eigentlich aussehen, Wie geht eigentlich respektvolles Flirten? Wie kann ich eine Ansprache gestalten, die auf so einer Ebene von Heteronormativitätskritik möglich macht, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen? Das heißt, der heteronormativitätskritische Tag endete so mit einer Auseinandersetzung um Flirten und eigene Grenzen spüren und wahrnehmen, weil darum ging es auch ganz viel. Denn auch das ist Heteronormativitätskritik. Sie empowert die Teilnehmenden für eigene Grenzen und zieht dabei Sexualität und bezieht dabei Sexualität und sexuelles Begehren mit ein. Für mich war das ein sehr runder Workshop und das hat mir sehr viel Freude bereitet, auf diese Lehrstelle aufmerksam gemacht worden zu sein. Diese Erzählung zeigt, was wir eigentlich alle wissen und ich denke, was viele von uns auch umzusetzen versuchen. Es ist wichtig, den Teilnehmenden, den Kindern und Jugendlichen, den Besucherinnen mit ihren Fragen genau zuzuhören und ihnen die Chance auf Begegnung zu geben. Ein wichtiger Schritt der Erkenntnis ist es, im Alltag zu erkennen, dass eine Gleichzeitigkeit in Bezug auf Geschlechter- und Sexualitätsverhältnisse von emanzipatorischem Fortschritt, Rückschritt und Stillstand existiert. Es existieren viele Aspekte eines heteronormativen Alltags, wie zum Beispiel die Fußballgeschichte in der Sporthalle und heteronormativitätskritische Momente wie Ultras, die sich mit Heterosexismus und Fankultur auseinandersetzen, nebeneinander. Und deshalb ist es für mich zentral zu betonen, dass erst das Infragestellen einer linearen Geschichtsschreibung in Bezug auf Geschlecht und Sexualität hilft, Geschlecht und Sexualität zu verstehen. Geschlecht und Sexualität als Identitäten, als Diskriminierungsmarker, als Ordnungsmarker sind soziale Platzanweiser. Sie zeigen, wo wir stehen und welche soziale Position vorgesehen ist. Und dann haben wir natürlich Möglichkeiten zu erkennen und zu handeln. Diese Gleichzeitigkeit ist eine unbedingte Voraussetzung für geschlechterreflektierende Kinder- und Jugendarbeit heute. An ihr setzt die Heteronormativitätskritik an. Im Workshop sagte ich schon, wir haben nicht die Geschlechterverhältnisse in den 50er Jahren. Es hat sich viel geändert, es hat sich viel getan. Es gibt mehr Möglichkeiten, mehr Chancen. Nicht umsonst sitzen wir hier in dieser großen, so viele Fachkräfte zusammen und können die Themen diskutieren, die wir heute diskutiert haben. Diese Gleichzeitigkeit ist also eine unbedingte Voraussetzung. An ihr setzt die Heteronormativitätskritik an. Auf der Ebene der Praxis geht es dabei zunächst einmal um Zuhören, Wahrnehmen und darum, den eigenen Schubladendenken Einhalt zu gebieten. Und das meine ich gar nicht zynisch, sondern das gilt für mich genauso wie wahrscheinlich für viele hier im Raum. Ich muss mich permanent erinnern, weil die einfachen Erklärungen häufig die sind, die viele hören wollen und nicht die komplexen Erklärungen. Das bedeutet also kein Sprechen über zum Beispiel bei muslimischen Familien ist es so und so oder das sind halt Jungs oder die sind bestimmt religiös, weil sie ein Kopftuch tragen. All dies sind unzulässige Kurzschlüsse, die wir aber in der Praxis der Kinder- und Jugendarbeit permanent, denke ich, mit denen wir permanent zu tun haben. Geschlecht ist bis heute einer der bestgetarntesten strukturellen Ungleichheitskategorien. Und immer wieder sagen Jugendliche zu mir, dass es keine Bedeutung mehr hat. Ebenso natürlich viele Fachkräfte, die sagen, Geschlecht ist etwas, das gehört in die 70er Jahre. Also die Auseinandersetzung damit. Es existiert eine Rhetorik der Gleichheit, der Annahme, dass geschlechtliche Zugehörigkeit heute eben nicht mehr interessant ist. Geschlechtsbezogene Normierungen, Zuweisungen und Diskriminierungen sind aber für Mädchensternchen, für Jungensternchen, für Frauensternchen, Männersternchen, für Transpersonen ebenso wie für Inter- und weitere Geschlechter noch immer strukturell verankert. Getarnt sind die geschlechtlichen Gewaltverhältnisse, weil Geschlecht als das Selbstverständlichste der Welt dargestellt wird. Und einen Beitrag hatten wir heute Morgen in dem Referat. Ich dachte, du meldest dich. Durch die biologische Annahme der Unterscheidung in zwei und in nur zwei Geschlechter wird der Heteronormativität Wahrheit qua Erfahrungswissen zugesprochen. Das bedeutet ganz konkret als Zielvorstellung für heteronormativitätskritische Kinder- und Jugendarbeit: erstens Infragestellung mit einer rigiden Zweigeschlechtlichkeit. Infragestellung normativer Geschlechterstrukturen, beispielsweise von Familie, Sexualität, Geschlecht, Beziehung, aber auch Geschlechter- und Sexualitätsbeziehungen in der Arbeitswelt. Es bedeutet weiter eine Positionierung gegen Diskriminierung und geschlechtsbezogene Gewalt, also eine Positionierung, und zwar eine sichtbare Positionierung gegen Homosexuellenfeindlichkeit, Transinterfeindlichkeit, Gewalt gegen Mädchen und Frauen und Gewalt gegen Jungen und Männer. Es bedeutet auch, dazu beizutragen, als Akteurinnen der Kinder- und Jugendarbeit die Gesellschaft gleichberechtigter, fairer, respektvoller und diskriminierungsärmer zu gestalten. Letztendlich auch die Möglichkeit zu schaffen, dass unsere Räume, die wir schaffen können, inklusiver sein können. Und damit komme ich zu einem Gedanken, der mich noch bewegt und den ich gerne noch mit auf den Weg geben will. Das ist der Gedanke zum Thema Sprache. Geschlechtergerechte Sprache hat es schwer. Irgendwie nicht nur in der Pädagogik und Bildung, sondern grundsätzlich in Tageszeitschriften, in Publikationen, auch in wissenschaftlichen Publikationen. Erst vor ein paar Tagen war ich in einem Seminar, wo wirklich alle weiblichen TeilnehmerInnen sich selbst als wir Lehrer, wir Sozialarbeiter, wir Erzieher bezeichneten. Ich war überrascht und ich war wirklich sehr irritiert. Eine Teilnehmerin, oder besser ein Teilnehmer, sagte mir nachher auf Nachfrage, dass es ihr egal sei, wie sie angesprochen wird. Ich fragte im Anschluss einen anderen männlichen Kollegen, ob ich ihn künftig als Kollegin ansprechen darf. Er lachte, schüttelte den Kopf und tippte sich schmunzelnd an die Stirn. Und er sagt, naja, wenn du das machst, ist es okay, aber sonst eher nicht. Das heißt, Sprache hat so viel Macht und ihr wird so wenig Raum eingeräumt. Aber wenn ich ernst nehme, was Judith Butler in ihrem Konzept der Performativität denkt, dann ist es möglich, mittels Sprache die Wahrnehmung der Realität zu verändern. Ich kann intervenieren mit Sprache. Das ist ein Mittel, das ich nutzen kann, auch in der Kinder- und Jugendarbeit. Ich kann Realitäten verschieben und ich kann zu mehr Gleichheit und Gerechtigkeit geschlechtergerechte Sprache nutzen. Sprache ist meines Erachtens damit das erste und eines der zentralsten Mittel in Sachen Heteronormativitätskritik. Damit komme ich zum Abschluss. Nachdenkliches. Ich nenne das Quo Vadis Heteronormativitätskritik in der Kinder- und Jugendarbeit. Aber unsere schöne, bunte Welt der Vielfalt, in Anführungsstrichen, wirkt auf viele Jugendliche leider auch beängstigend. Geschlecht wird, wie viele andere kollektive Identitäten, zum Beispiel Nationalität, Ethnizität, der Fußballverein, die Peergroup, der Sozialraum, auch als sicherer Anker konstruiert. Ein Festhalten an festgefügten geschlechtlichen Strukturen spiegelt also eine Sehnsucht nach Sicherheit, nach Übersichtlichkeit und Fixpunkten in einer komplexen und, geben wir es doch auch zu, einer sich immer schneller verändernden Welt dar. Das heißt, Mackerverhalten, Dominanzen, Gewalt, Eindeutigkeiten, Unterlegenheiten, Rollenfixierungen, Rechtspopulismus und patriarchales Verhalten und Gestalten sind Facetten von jungen Frauensternchen und Männersternchen und weiteren Geschlechtern auch. Heteronormativitätskritische Jugendarbeit ist meines Erachtens gut beraten, diese Positionen, diese Verunsicherungen eben auch wahrzunehmen und zu berücksichtigen und Alternativen zu essentialistischen Geschlechterbildern jugendgerecht zu vermitteln. Gerade auch jenen Jugendlichen, die sich verunsichert zeigen und in starken kollektiven Zusammenhängen sich befinden. Kolleginnen sagen immer wieder, warum soll ich denen jetzt noch mit Geschlecht kommen? Ich würde sagen, gerade bei klaren und starren Identitäten ist es umso wichtiger, ins Gespräch zu kommen. Als Fachkräfte müssen wir uns selbst in den Blick nehmen, sich der eigenen sexuellen, geschlechtlichen Orientierung bewusst sein. Wenn diese hegemonial verortet ist, müssen wir uns in die Auseinandersetzung begeben, inwiefern das eigene Geschlecht und die eigene sexuelle Orientierung ein Privileg darstellt. Diese fachliche und persönliche Auseinandersetzung ist meines Erachtens, und wer im Workshop war, hat es gehört, ein grundlegendes Moment für heteronormativitätskritische Haltung. Dazu zählt auch die Auseinandersetzung im eigenen Team. Wer übernimmt welche Aufgaben? Wer reagiert auf welche Ansprachen? Wer ist für welche Gefühle zuständig? Wer ist für welche Jugendlichen zuständig? Wer setzt den Rahmen? Wer kümmert sich? Wer repariert? Wer steht für welche Angebote? Und wer berät welchen Jungen und so weiter, Jugendlichen und so weiter? Das heißt, die Dekonstruktion von ständig sich reproduzierenden Geschlechterstereotypen ist ein Projekt, das in den Teams immer wieder wiederholt werden sollte. Dabei sollte nach der Auseinandersetzung auch der Humor und der Spaß am Umgang mit Heteronormativitätskritik geübt werden. Denn es lohnt sich für jeden und jede Einzelne von uns, sich dem Projekt letztendlich zu widmen. Sie eröffnet nicht nur für die Arbeit oder für unsere professionelle Fachlichkeit, sondern auch für das eigene Handeln, Fühlen und Sein wirklich gänzlich neue Perspektiven. Was braucht die heteronormativitätskritische Kinder- und Jugendarbeit heute? Fachtage wie diesen, Vernetzungsmöglichkeiten wie diese, genaues Hinhören, um die Kinder und Jugendliche heute zu verstehen und zu begleiten, Auseinandersetzungen mit Medienpräsentationen, Medienpädagogik und Geschlecht, die Implementierung von Konzepten, Sexualität und Geschlechter, eigentlich heteronormativitätskritische Konzepte für die Einrichtung. Qualifizierungen zur geschlechterreflektierten Jugendarbeit und zur Heteronormativitätskritik befähigen, die auch zur Heteronormativitätskritik befähigen. Und engagierte Fachkräfte, und dazu zählen auch Menschen in der Verwaltung, PolitikerInnen, LobbyistInnen, die ihre Arbeit einsetzen, damit viele von uns an der Basis dieses Projekt vorantreiben können. Grundlage emanzipatorischer geschlechterreflektierter Pädagogik, von der ich hier im Vortrag spreche, ist die Analyse und Kritik an der sozialen Konstruktion von Zweigeschlechtlichkeit und die Kritik an Heteronormativität in der Gesellschaft. Diese Kinder- und Jugendarbeit zielt darauf ab, dazu beizutragen, dass alle Geschlechter ein selbstbestimmtes Leben führen können, dass Mädchensternchen und Jungensternchen und trans- und intergeschlechtliche und weitere Geschlechter von Geschlechtsstereotypen entlastet werden und bei Bedarf Gewaltwiderfahrnisse und Diskriminierungswiderfahrnisse im Geschlechterverhältnis oder im Erleben von Sexualität thematisieren können und in uns Vertraute und Wissende und letztendlich auch parteiliche BeraterInnen finden. Und damit schließe ich, die Zielgruppe dieser heteronormativitätskritischen Kinder- und Jugendarbeit sind alle Kinder und Jugendliche. Das möchte ich gerne mit auf den Weg geben. Denn alle brauchen in Bezug auf Geschlecht und Sexualität eine Begleitung und viele brauchen auch neue Perspektiven und parteiliche Menschen an der Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich übergebe das Wort an die Organisatorinnen.